Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, lieber Marco Nussbaum. Welch schöne, ja fast schon Überraschung, dass du hier bist in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich tierisch, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch. Ist ein kleines Déjà-vu nach fast 15 Jahren.
Ja, genau. Das war echt witzig, als wir uns neulich auf einem Event begegnet sind. Dann auf einmal dachte, Mensch, mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Ne? Irgendwie 15 Jahre her.
Wir haben du hast dich gar nicht verändert.
Ah. Super. Same, same. Danke, nehme ich an. Werde gleich rot. Wunderbar. Vielleicht um die Brücke zu schlagen. Wir haben uns ja tatsächlich in der Hochschule Bremen kennengelernt. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr genau, wie eigentlich die Brücke entstand. Auf jeden Fall, glaube ich, bin ich irgendwie, dadurch, dass ich öfter in der Hochschule Bremen tätig war, auch immer noch bin, aber das läuft jetzt auch viel online, hatte ich dann auch mal die ein oder andere Übernachtung. Und dann habe ich geguckt, was es so gibt hotelmäßig und bin auf das Preishotel gestoßen. Und dadurch, dass ich immer schon ein Auge und eine Nase auch für Innovation habe, dachte ich, Mensch, das ist ja mal ein cooles Hotel. Und das war direkt auch sehr super zentral gelegen, ja, um die Ecke in Bremen am Hauptbahnhof. Und und ich fand es halt super cool vom Design her. Ich wurde, das ist vielleicht auch mal viel Zuhörer und Zuschauer gleich vorweg, ich wurde super herzlich und menschlich in Empfang genommen. Das weiß ich wirklich noch heute. Ich habe das auch noch richtig bildlich vor Augen. Und dachte mir, cool, frühstücksmäßig hat er auch alles so die richtigen Dinge, nicht viel, das muss aber auch gar nicht viel sein, sondern das, was dann da ist, das sind die richtigen Dinge und die schmecken auch noch gut. Und dann habe ich auch noch gut geschlafen. Also vieles richtig gemacht. Also insofern, aber da wirst du bestimmt noch gleich uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Es hat sich ja wirklich viel bewegt in deinem Leben. Da kommen wir auch noch zu. Du hast unterschiedlichste Positionen und ich sag mal auch teilweise Ehrenämter und aber auch Aufsichtsrat. Und es gibt irgendwie Gefühl, als ich das gelesen habe, nichts, was bei dir nicht gibt. Und insofern freue ich mich natürlich umso mehr, dass wir wieder zueinander gefunden haben und hier die Möglichkeit haben, eine halbe Stunde mal uns auszutauschen und uns abzudaten. Insofern nochmal herzlich willkommen.
Ich mich auch, ja. Vielen, vielen Dank. Das war großartig. Und das Event hat ja wieder gezeigt, wie Networking funktioniert. Jeder kennt jeden über Dritte. Also irre. Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns da sehen, also bei dem Event. Und das ist spannend. Also das fand ich wirklich gut. Und dieses Hochschulevent, was wir hatten gemeinsam, war für uns damals ein voller Erfolg, weil wir danach ganz viele Bewerbungen hatten. Also ich habe, ja, das war richtig gut. Und ich habe heute noch ich habe ja Preishotel verkauft, aber eine Mitarbeiterin, die ist jetzt bei der neuen Company, die ist allerdings in Mutterschutz jetzt, aber die ist damals aus dem Pool noch, die kommt immer mit. Also das ist eine langjährige Mitarbeiterin. Und das war super.
Genau, das ist, glaube ich, um sie mal beim Namen zu nennen, die Nina, glaube ich. Ne?
Ja, genau, Nina.
Ja, genau, die habe ich
richtig, eine richtig tolle Kraft, ein super Mensch. Und schöne Grüße an dieser Stelle, auch an ihr Neugeborenes. Und das ist wirklich großartig. Ich habe das damals immer, wenn ich so Vorträge gehalten habe, habe ich das immer danach sortiert, was ist der Return on Speech? Also da ging es nicht darum, mich selbst zu positionieren oder mir auf die Schulter zu klopfen oder mein Ego zu befriedigen, sondern immer zu sagen, was ist dort Return on Speech? Und entweder hat es für den Vertrieb mir was Gutes getan oder es hat halt zur Mitarbeitergewinnung beigetragen. Und das war bei dir, war ein richtig durchschlagender Erfolg. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, cool. Ja, ich habe da auch den einen oder anderen auf LinkedIn immer nochmal gesehen, der dann auch bei dir gearbeitet hat und da auch teilweise ja Leute dann noch getroffen. Also mega. Ja, schön. Und vielleicht auch da nochmal, du bist ja Hotelier-Mensch von durch und durch. Ich habe mal geguckt, aus Bremen, Queens Hotel, krass, ne? In der Ausbildung angestartet.
Oh. Ich habe noch Hans Koschnick bedient im Restaurant, den alten Bürgermeister.
Witzig.
Und wenn man guckt, das Hotel in der August-Bebel-Allee in der Fahr, das war ja früher mal ein Esso Motors Hotel. Also gab es mal so eine Strategie von Esso, immer neben den Tankstellen Hotels aufzubauen.
Ah, okay.
Dann wurde das ein Crest Hotel und anschließend ist es dann ein Queens Hotel geworden. Und zu der Zeit habe ich dort meine Ausbildung gemacht Und damals haben die auch schon wieder, also das ist ja Wahnsinn, wie viel sich in der Hotellerie bei solchen Besitzverhältnissen und bei den Marken immer wieder verändert. Haben dann die damaligen Direktoren eine eigene Betriebsgesellschaft gegründet und so wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie B&B Hotels das heute hat. Ja, Queens Deutschland hat den Pachtvertrag unterschrieben und gemanagt wurde das dann von einer Gesellschaft vor Ort. Und es war eine total spannende Entwicklung. Und wenn ich sehe, wie damals die Ausbildung abging, also ich bin extrem dankbar immer noch für die Damen und Herren, mit denen ich dort meine Ausbildung hatte, was die wirklich uns beigebracht haben. Das war wirklich großartig. Und
Cool.
ich werde nie vergessen, meine Zeit im Restaurant. Also da mussten wir wirklich stramm im Spalier stehen, Hände zeigen, wenn die Fingernägel nicht sauber waren und sowas, zack, wieder zurück. Und da gab es richtig Ärger. Wir mussten die Speisekarte auswendig können, wir mussten die Zutaten wissen, wir mussten wissen, wie wird was zubereitet, welche Getränkeempfehlungen dazu beim Aperitif, wo kommen die her, wie muss die Wein. Also es war wirklich toll und die haben sich echt bemüht. Wir hatten Weinschulungen, Verkostungen, also das war eine richtig große Ausbildung. Auch an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob das irgendeiner hört, vielen Dank nochmal. Die waren neulich sogar mal, vor ein paar Jahren waren die bei mir oben an der Ostsee in Hobach und haben da so ein Retreat gemacht, so ein Reunion und das war echt klasse, war der alte Küchenchef mit dabei und so, also war schon stark.
Ja, mega, cool.
Tolle Ausbildung.
Tolle Verbindung. Super, so cool. Und dann bist du aber, und also dann hast du natürlich viele Positionen auch durchlaufen, Astron-Karriere-Position.
Astron war der Katalysator
Ah.
für das, was ich da erleben durfte. Ich hatte die Chance unten dann, ich bin gleich nach der Ausbildung, dadurch, dass ich in Bremerhaven als Ordonnanz im Offizierscasino gearbeitet habe, konnte ich meine Ausbildung ein halbes Jahr verkürzen, habe nach 2,5 Jahren meine Ausbildung abgeschlossen und bin direkt dann zur Astron gegangen, unten an Chiemsee, habe dort so eine Trainee-Ausbildung gemacht. Das war super, hatte Glück, dass das eine ganz junge Hotelgesellschaft war, die über einen Management-Buyout von Accor gestartet ist. Also der Dieter Müller und der John F. Herminghaus, die haben sich damit selbstständig gemacht. Und da habe ich also auch wirklich gesehen, Hotellerie und aber auch Unternehmertum kennengelernt. Gerade was der Dieter Müller dort aufgebaut hat, das war wahnsinnig. Und bin halt im Zuge des Wachstums von Astron einfach ja, mit nach oben gespült worden. Also das war richtig toll. Also ich habe eine super Zeit da gehabt. Ja.
Das war Dieter Müller von Motel One auch, oder?
Genau, das war der
Ah ja,
Dieter Müller von Motel One, der
okay.
hat dann Astron gegründet. Wir waren damals bis zum Verkauf an die NH Hotels, waren wir, glaube ich, eine der größten Hotelgesellschaften in Deutschland mit, auch im Tagungsbereich einer der größten Anbieter. Und das war schon klasse. Als dann der 11. September kam, das war ein Riesenschock für die Hotellerie. Und Astron hat damals gemerkt, dass das Produkt zu groß war, um Nischenprodukt zu sein, aber auch zu klein, um europaweit eine Rolle zu spielen. Es hätten dann Strukturen und alles verändert werden müssen, wo sich viele auch nicht mehr wohlgefühlt hätten. Und dann wurde der Verkauf an NH Hotels eingeleitet. Und die Hotels wurden an NH Hotels verkauft.
Ja,
Und
okay.
mein Geschäftsführervertrag war damals Anlage zum Kaufvertrag. Wurde also mitverkauft. Da habe ich dann erste Mal so modernes Sklaventum erlebt. Nee, Quatsch. Aber das war ganz spannend. War auch eine schöne und spannende Zeit, ja.
Und wie kommt man dann bitte auf einmal auf die Idee, ein Hotel oder vielleicht sogar eine Hotelkette aufzubauen? Weil das ist ja nochmal ein ganz anderer Sprung. Als eben angestellt zu sein, ne? Das ist ja, also du hast schon so angedeutet, okay, ich habe dann irgendwie so ein bisschen Lunte gerochen bei Unternehmertum, aber das ist ja nochmal echt ein Schritt und ist ja mega. Also raus eigentlich aus seinem Konzept, aus seinen Strukturen und mal wirklich was wagen. Das muss man ja mal sagen, dass das
Ja, also wie gesagt, ich habe dann eine Zeit lang noch das Rebranding und alles bei NH als Geschäftsführer mitbegleitet und hatte dann die Chance, bei einem der größten Franchise-Nehmer von Ramada, von Marriott, mitzuwirken. Damals die Hospitality Alliance AG, da bin ich dann in Vorstand gekommen. Also ich war auch bei Astron, bin relativ früh Hoteldirektor geworden, dann Geschäftsführer, relativ jung, dann war ich dort im Vorstand. Habe dort auch wieder einen Verkauf mitbegleitet, weil die Marke von der europäische Teil der Marke oder der EMEA-Teil, glaube ich, mitverkauft wurde an den amerikanischen Teil. Also Ramada war dann weg. Und Hospitality Alliance AG ist heute H Hotels. Und ich habe halt für mich gemerkt damals, egal wie hoch ich auch komme und egal wie hoch auch meine Position ist, ich kann am Ende die Dinge doch nicht so umsetzen, wie sie in meiner Welt selbstverständlich sind. Und Ich fand es halt schwierig für mich immer, mich zu rechtfertigen oder zu erklären für Dinge, die für mich normal sind, die ich umsetzen wollte. Ich wollte innovativ nach vorne gehen und sowas alles. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt was Eigenes machen, sonst funktioniert es nicht. Also völlig blind und völlig ohne Erfahrung da reingerauscht. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen in Bremen, keinem unternehmerischen Haushalt und sowas. Da habe ich wahnsinnig viel Lehrgeld bezahlt die ersten Jahre, also irre viel. Da ist ja alles, man könnte sagen, ich habe so ein Roadside-MBA gemacht, also aus der Schule des Lebens heraus, ja. Und habe dann zurück in Bremen meinen Partner, den Dr. Zimmermann, gefunden von der Weser Wohnbau, der damals gerade von seinem sein Studium fertig hatte, seine Doktorarbeit geschrieben hat, in den elterlichen Betrieb gekommen ist, einer der größten Wohnungsbauunternehmer in Bremen. Und ja, wie das halt so ist, dann haben wir gesagt, was machen wir denn? Ja, wir machen Hotel, er wollte irgendwie Hotel machen. Wir hatten uns vorher mal kennengelernt, beim Fußball natürlich, wie das halt in Bremen so ist, bei Werder. Ja, wir sind beide lebenslange Mitglieder bei Werder Bremen. Und ich wollte erst so ein Boutique-Hotel eröffnen am Osterdeich. Da hatte ich eine schöne Villa und dachte, ich mache da ein Boutique-Hotel. Dann hatte mich der Dieter Müller nochmal nach Mallorca eingeladen, um mal zu fragen, was ich mache. Und ich mit ihm gesprochen habe, gesagt, bist du bescheuert, Boutique-Hotel? So hast du nichts gelernt, weil ich hatte damals noch die Chance, bevor der Verkauf an den Hotel stattgefunden hat, die ersten Motel Ones damit zu eröffnen und das Konzept damit anzugucken als Mitglied der Geschäftsleitung. Also hatte ich da einen guten Einblick drin und das war echt spannend. Seitdem bist du bescheuert, so ungefähr, ja. Und dann haben wir uns entschieden, Matthias und ich, dass wir auch ein Budget-Hotel machen und haben quasi auf einem weißen Blatt Papier angefangen und haben gesagt, so, wir machen das jetzt alles so, wie wir das aus unserem Selbstverständnis für richtig halten. Und das Schöne war, er hat den immobilienseitigen Part abgedeckt und ich habe halt den Hotellerie-Part abgedeckt. Und wir sind wirklich durchgegangen, wir haben nachher geguckt, wo sind die Steckdosen in den Fluren, haben ausgemessen, wie lang sind die Kabel von dem Staubsauger fürs Housekeeping, wie viele Steckdosen müssen wir da reinbauen und. Das war mit, ehrlich gesagt, so wenn ich rückblickend oder wenn ich rückblickend gucke, dann war es immer so, dass ich viele schöne Zeiten nicht richtig genossen habe, dass ich nicht im Moment die Zeit genossen habe und innegehalten habe, sondern dass alles immer schnell, schnell, schnell weiterging. Aber das war rückblickend, ehrlich gesagt, mit Abstand die schönste Zeit, weil es war so ein Entrepreneurial Spirit, so eine Aufbruchstimmung. Wir haben einfach nur gemacht und das war wirklich schön und haben dann aber auch kein Objekt gefunden. Also wir hatten eine tolle Vision, aber keine Version. Und dann bist du bei den Banken abgeblitzt. Und dann, also es war alles schwierig. Das ist gar nicht so einfach, heute ein Unternehmen aufzubauen und was zu machen. Und dann hatte sein Papa aber gesagt, ja, Sohn, also zu Matthias, verhau mir das Erbe nicht. Ich finanziere das erste Objekt. Und er hat das dann mit seiner Firma gebaut. Wir wollten auch ursprünglich nach Hamburg. Dann hat er das Grundstück in Bremen, das, was du kennst, in der Theodor-Heuss-Allee gefunden. Ja, und dann ging das rucki-zucki. Dann haben wir irgendwie 2008 unser Pre-Opening angefangen. Das war ganz spannend. Da haben wir diese Videos geschnitten und alles mit bei YouTube. Und 2009 am Valentinstag war die Eröffnung. Zack.
Krass.
Und dann ging das los. Ja, das
Genau,
war
und
spannend.
2010 haben wir uns dann kennengelernt. Ja, crazy.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Okay, und jetzt, das ist sozusagen ja aber auch Vergangenheit, wenn auch eine großartige Story, und weil du da ja dann auch noch verkauft hast, ne? Das darf man jetzt ja auch nochmal sagen. Also du hast es geleitet dann oder warst.
Ja, also mir gehörte die Hälfte des Ladens und dann haben wir zwischendurch noch einen Anteil an den Family Office verkauft, weil die weiter mit Immobilien entwickeln wollen. Die haben gesagt, sie investieren in die Immobilien, wollen aber dann einen Teil in der Betriebsgesellschaft haben. Und dann haben wir ich glaube im März 2016 haben wir 49% an Radisson Hotels verkauft, mit der Option, dass die halt die restlichen Anteile kaufen können oder uns die Anteile zurückgeben konnten. Und weil das alles so gut lief, und weil die, glaube ich, auch Ruhe vor uns haben wollten, dann haben sie gesagt, sie übernehmen auch den Rest. Ja, und dann haben sie das im Januar. Januar ist der Deal über die Bühne gegangen, Januar 2020, und dann kam Corona.
Wow, da hast du sozusagen
Ja,
Glück
ich war noch ein
gehabt.
Jahr Geschäftsführer dann, und das war wirklich für mich persönlich die schlimmste Zeit, die ich hatte. Das war echt eine richtig schlimme Zeit. Also hochvinkuliert ist Redesen ja, gehört das ja Chinesen, sind ja chinesische Eigentümer mittlerweile. Und erklär mal den chinesischen Eigentümern das deutsche Insolvenzrecht. Du bist aber als Geschäftsführer voll haftbar. Also das war wirklich, dann hatte ich natürlich Glück, dass ich da Vorstand im Hotelverband bin. Ich hatte also auch viele Informationen zu diesen ganzen Themen, aber da musstest du schon quasi, das konntest nicht mehr, das war nicht mehr tagesaktuell, das war stundenaktuell, was da kam und sowas. Ja. Und ich hatte immer montags dann einen Call gemacht mit allen Mitarbeitern, Ask Marco, und gesagt, wo stehen wir gerade? Ja. Und Da gab es natürlich auch Situationen, das war ja, du bist ja wie, als wenn du Auto fährst und du hast einen Beifahrer, der dir auf einmal voll ins Bremspedal tritt und da ging nichts mehr, ja. Dann kam auch keine Umsätze, du durftest nicht aufmachen und das heißt, wir mussten viel mit Darlehen auch von der Muttergesellschaft arbeiten, dann müssen die Gehälter pünktlich raus, dann gab es Zeitpunkte, wo die Gehälter nicht pünktlich rausgehen, dann habe ich ein bisschen unterstützt bei einigen noch. Habe ich gesagt, hier, wer Schwierigkeiten hat, ruft mich an, schickt mir eine private WhatsApp, ich überweise euch was und das überweist ihr mir dann zurück, wenn die Gehälter da sind. Einfach, ich war da total transparent und offen und muss sagen, was ich besonders toll fand, war, wie der Spirit in den Hotels war. Also alles, was sie selbst umsetzen konnten, die haben sich die Dienstpläne angeguckt, die haben gesagt, hey, ist nichts los, wir brauchen keine Fremdreinigungsfirma mehr, wir putzen die wenigen Zimmer selbst, den externen Nachtdienst schicken wir nach Hause, das machen wir selbst. Ja, also alles, was sie von sich heraus machen konnten, haben sie intrinsisch im Zuge der Situation gemacht und gesagt, hey, wir haben das und das schon mal umgesetzt. Also da muss ich sagen, war ich wahnsinnig stolz auf die Leute, bin ich eh gewesen, weil ohne die Menschen wäre das Unternehmen nicht da, wo es ist. Das war, also wir hatten wahnsinnigen Spirit, das war echt gut.
Ja,
Aber
cool.
Corona war eine blöde Zeit, war nicht
Ja,
schön.
ja, ja. Und dann interessiert mich ja sozusagen, jetzt bist du ja, ich sag mal, hast du ein ganz neues Projekt, da kommen wir gleich noch zu. Aber zwischen dem Projekt und dieser Zeit, was war sozusagen da los? Hast du dich dann irgendwie für dich erstmal sozusagen gesammelt und neu orientiert und irgendwie innegehalten? Oder ging das irgendwie Schlag auf Schlag dann irgendwie weiter und warst beschäftigt
Nee,
mit deinen?
ich bin dann, also das, ich finde ja, es gibt ja immer dieses Thema der Work-Life-Balance. Das finde ich persönlich so ein bisschen, das passt nicht so ganz, weil ich habe ja nicht mein Leben und meine Arbeit auf einer Ebene, sondern mein Leben beinhaltet ja viel mehr. Das beinhaltet mein Berufsleben, mein Familienleben und mein Privatleben. Und ich habe schon gemerkt, dass einzelne Bereiche dort sehr zu kurz gekommen sind. Also ich bin alleinerziehender Vater und also dann im Zuge des Prozesses irgendwie geworden, weil mein Kleiner bei mir leben wollte. Und wir hatten während der Corona-Zeit haben wir viel an der Ostseeküste verbracht, in Hobart. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja ganz schön hier. Weshalb fährst du runter? Dann ist ja nicht viel los. So. Und dann hatte ich da eine kleine Pension gefunden. Und dachte, ja, super, dann kaufe ich die Pension. Der Herr, der das damals betrieben hat, war 94. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn ich 94 werde und noch eine Pension betreiben kann, dann habe ich ja alles richtig gemacht und habe so ein bisschen gedacht, ja, so also ich gehe jetzt in den Ruhemodus rein und mache das und habe aber, glaube ich, damit auch, und dann hatte ich auch eine Lebensgefährtin, die ich da mitnehmen wollte und gesagt, komm, wir machen das zusammen. Aber die kam auch nicht aus dem unternehmerischen Haushalt, die war dem nicht gewachsen, das war zu viel dann alles. Und am Ende des Tages ist das da oben nice gewesen, aber auch viel zu kleinteilig. Also du hast einen reinen Saisonbetrieb, du kriegst kaum Mitarbeiter da richtig da oben. Also wir haben zwar auch da gute Leute gehabt, aber du weißt ja, im Saisonbetrieb musste die dann, da ist keine Nachfrage da. Also das war so ein bisschen so ein Escape von den harten Konzernstrukturen, die dann doch die letzten Jahre auf mich niedergeprasselt sind wieder. Und ich bin halt ein Typ, der Autoritäten gar nicht mag. Also so führe ich auch meine Unternehmen nicht. Und ich lasse mir ungern was sagen. Und das war halt aber anstrengend. Gesellschafter sammeln mit Reddit, mit den Gesellschaftern, mit dies, das. So, und dann war das aber, das war viel zu früh. Also der Punkt, dann nach oben zu gehen, war viel zu früh. Ich komme dann runter. Ich merke, dass die Kleinteiligkeit, das lohnt sich. Also dann habe ich mich mit Matthias zusammengesetzt und gesagt, komm, also Dr. Zimmer, mein Partner, wir müssen mal noch mal was Neues machen. Wir haben so viel Know-how jetzt mitgesammelt. Wie gesagt, immobilienseitig, betriebsseitig. Wir nennen das immer abgedroschen interdisziplinäre Partnerschaft. Und haben gesagt, lass uns was Neues machen. Price Hotel ist super, das war super. Ich glaube, dass nach wie vor Objekte, die zentral liegen, du hast ja erlebt, die eine gute Atmosphäre haben, die ein gutes Bett haben, gutes Breakfast, gutes Bad, ja, wo du einfache Buchungen hast, also wo du mit wenig Mitarbeitern hochdigitalisiert Produkte machst, dass die nach wie vor erfolgreich am Markt sind. Und das gucken wir jetzt eigentlich, dass wir das nochmal machen. Wir hatten bei Price Hotel hatten wir natürlich den Exit im Hinterkopf. Das würden wir verkaufen irgendwann und jetzt würden wir gerne was aufbauen, was wir eben nicht verkaufen müssen.
Cool. Und dann kommen wir zu dem spannenden Projekt, was ich, du hast mir das irgendwie rübergeworfen, aber ich habe das gar nicht mitbekommen gehabt. Insofern, weil du ja auch teilweise Social Media unterwegs bist, da sind wir ja schon ja lange connected. Aber das finde ich ja großartig. Es nennt sich Hyamo, das darfst du
Genau, das ist
gerne.
das Projekt mit Dr. Zimmermann, das neue
Genau,
Projekt.
genau, genau. Und das ist einfach, also das habe ich natürlich gesehen, recherchiert, dass ihr das gemeinsam, dass das euer neues Projekt ist, plus eben halt auch teilweise Price Hotel, eben als Price Hotel Mitarbeiter ja auch. Ich glaube, Vera, kann das sein, dass die auch aus dem Price Hotel noch kommt?
Lehrer
Die
ist auch da.
war
Die
eine
seit
der ersten, kann das sein?
2013 ist damit rübergekommen.
Nochmal bitte?
Die ist seit 2009 bei Price Hotel gewesen
Ja.
und ist dann mit rübergekommen.
Genau, die habe ich nämlich dann auch mal kurz recherchiert, also liebe Grüße an Vera, an dieser Stelle, weil die kam mir total bekannt vor und ich hatte das auch so als Déjà-vu-Mensch, die kennst du doch aus Bremen-Zeiten. Herrlich, genau. Und Jamo ist sozusagen eine AG, die du jetzt aufgezogen hast und was ja voll auch auf meine Werte oder meine Werte spielt, also auch diese Ganzheitlichkeit, dieser Mensch im Fokus. Du kriegst es bestimmt noch viel schöner hin, das zu erklären, aber da bin ich jetzt ganz gespannt, sozusagen, was ihr da vorhabt, weil das macht ihr jetzt ja auch noch gar nicht so lange, ne? Das ist
Nee, also das mit der AG muss man sagen, das ist halt einfach, also es ist ein wahnsinnig auch anstrengendes Konstrukt, ja. Das ist aber auch wieder etwas nicht, um zu sagen, oh, wir sind AG oder wir haben Vorstand oder sowas, sondern uns ging es darum, wir haben das gemerkt, auch wenn man sich den Markt anguckt, es gibt viel, also wir haben ja wirklich tolle Mitarbeiter in unserer Branche, die arbeiten super, die bringen ein Hotel zum Erfolg. Wenn dann im Hintergrund die Immobilie verkauft wird, verdienen die Immobilieninvestoren wahnsinnig viel Geld, Millionen über Millionen. Und die Mitarbeiter werden aber null daran beteiligt. Ja? Also überhaupt nicht. Und das ist schon etwas, wo ich sage, das wird sich in unserer Branche nicht ändern, weil einfach du hast die Kapitalseite, ja, und dann hast du die anderen. Aber weiß nicht, also wenn früher Hotels zu einem Faktor von 14, also zum 14-fachen der Miete gebaut wurden, ja, sag mal, du zahlst 2 Millionen Miete für 28 Millionen hingestellt und dann wird das irgendwann zum 24-fachen verkauft und die Investoren machen 20 Millionen Profit, dann gönne ich denen das von Herzen. Ja, also es ist nicht falsch verstehen, ich finde das super, aber so ein Hotel lebt ja auch davon, von den Menschen, die da drin arbeiten, die sich täglich kümmern. Natürlich kannst du sagen, die Investoren gehen Risiko ein und müssen das Kapital mitbringen und dies und das, aber ein Stück weit hätte ich mir gewünscht, dass an solchen Transaktionen auch die Mitarbeiter dran beteiligt werden. Und auch das habe ich dann da nicht richtig durchgekriegt bei mir, mit Konzernen im Hintergrund schon gar nicht. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal eine AG gründen, weil wo laufen wir denn rein? Die Gehälter der Mitarbeiter durch die Inflation und alles werden heute aufgefressen für die Lebenshaltungskosten. So, dann arbeitest du deine 8 Stunden am Tag, also deine Hauptarbeitszeit ist eigentlich dort. Und du hast gar keine Möglichkeit, Vermögen aufzubauen oder auch Rücklagen ordentlich zu bilden. Das funktioniert einfach nicht. Wir haben bei Price Hotel immer schon gute Gehälter gezahlt. Ich zahle jetzt auch gute Gehälter. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch das in einem Stufenmodell machen, dass wir Mitarbeiter holen, die bei uns arbeiten, die am Unternehmen beteiligt werden, die entweder einen Stock-Option-Plan kriegen oder ja, so ein ESOP oder Employee Stock-Option-Plan. Und die ein gutes Gehalt, ein gutes Grundgehalt bekommen, womit sie ihre Lebenshaltungskosten finanzieren können, die ein Prämienmodell haben, womit sie sagen können, okay, damit kann ich in Urlaub fahren oder damit leiste ich mir dies und das. Und die dazu aber eine Beteiligung an dem Unternehmen haben. Und wenn das Unternehmen erfolgreich ist, dann sollen sie auch damit dran partizipieren. Das war unser Wunsch, das aufzubauen. Und das wollten wir mit der AG eigentlich machen. Das kann man sicherlich auch mit der GmbH machen, aber keine Ahnung. Unsere größte Wunschvorstellung war halt mal, dass du als kleine AG das vielleicht an die Börse bringst. Also nicht um zu sagen, du bist an der Börse, aber dass der Mitarbeiter sehen kann mit der WKN-Nummer auf seinem Handy, hey, meine Anteile haben das an Wert geschaffen, das ist das, was ich an Wert habe. Muss man natürlich gucken, ob, wenn du so eine ganz kleine AG an der Börse bist, ob genug Leute da sind, die auch die Anteile kaufen würden und sowas. Also da sind wir noch ein bisschen am Rumdoktern, aber das ist der Hintergrund dieser AG-Geschichte gewesen. Und zu sagen, wir machen jetzt nochmal wieder was Neues. Ja, und das haben wir dann halt Hiamo genannt.
Und aber ich glaube, da ist nochmal wichtig, nur zu erklären, so was habt ihr euch vorgestellt? Also wenn ihr Schnitt machen könntet, was wäre sozusagen was würde in 5 Jahren passieren oder auf dem Weg in Richtung 5 Jahre, wenn man das überhaupt definieren kann?
Also was wir wollen, ist ein Unternehmen aufbauen, was ein hohes Maß an Menschlichkeit und an Wertschätzung hat, wo Leute gerne zur Arbeit gehen, wo sie eine Sinnstiftung finden, wo Teams aufeinander abgestimmt sind, wo jeder seine Stärken hat und jeder sich einbringen kann. Also das ist das ganz Wichtige dabei. Das hatten wir auch im Großteil bei Price Hotel. Klar, durch den Einstieg der Investoren hat sich vieles dann verbessert, sind andere Prioritäten in den Fokus gekommen, aber wir haben damals die ersten Hotels waren in Bremen, Hamburg und Hannover. Und ich glaube, wenn wir heute nochmal das Rad zurückdrehen können und sagen, wir wollen nicht verkaufen, dann wären wir auch mit Bremen, Hamburg, Hannover fein gewesen. Und dann kommt vielleicht mal eines dazu. Also die Zielsetzung ist schon, dass wir unter Hiamo das mit einer eigenen Brand machen, hat natürlich auch viel mit einer Kostenstruktur zu tun. Ja, Was kostet Distribution? Ich glaube nach wie vor, jetzt sind wir, das ist ja ein Vertriebspodcast, ich glaube nach wie vor, wer die niedrigsten Distributionskosten hat, wird der Gewinner im Wettbewerb sein. Ja, also man sieht das ja, wenn man sich die Hotels anguckt oder auch die Bilanzen von den Hotels, da gibt es Hotels, die haben 3, 4% vom Gesamtumsatz, also zahlen sie an Kommission und andere zahlen 10, 12, 13, 14. So, und wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was 40, 50 Millionen Umsatz macht, und du hast diesen Gap da drin von 10%, da sind das 4, 5 Millionen, die einfach Kommission an Dritte zahlen. Und wir haben immer gesagt, lass uns schlau den Vertrieb machen, lass uns das clever machen und das Geld lieber reinvestieren ins Produkt, in die Menschen, die bei uns arbeiten, eben um solche Programme zu erfüllen. Und das ist der Hintergrund, was wir das jetzt aufbauen. Also wenn wir Schnitt machen können, hätten wir jetzt irgendwie 3, 4 Hotels, die wir gut betreiben unter dem Hyamo-Brand. Und das ist wieder einmal challenging und anstrengender, als wir es gedacht haben. Also total, weil sich die Marktlage halt völlig verändert hat. Wir sind wieder ganz am Anfang, wie wir bei Price Hotel waren. Wir haben eine Vision und brauchen jetzt irgendwann mal eine Version, ja, damit wir nicht zur Karikatur unserer selbst werden und zum Lachschlag und sagen, guck mal, die machen aber, kriegen gar nicht auf die Reihe. Und das ist
Ja, aber
blöd.
was, aber coole Ausgangslage, weil ihr ja eine wahnsinnige Erfahrung jetzt habt. Und du bist ja auch durch all dein Engagement ja super am Zahn der Zeit, an den Quellen der manchmal ja auch traditionellen Strukturen, aber weißt, wie es vielleicht manchmal nicht sein sollte, wie es heute irgendwie vielleicht zeitgemäßer ist. Und würde dann auch ganz gerne nochmal sozusagen auf diese Ganzheitlichkeit eingehen und auch diese Menschlichkeit, die dir so wichtig ist, ne? Weil das spüre ich, ist, glaube ich, auch so eine Gemeinsamkeit. Bevor wir aber dahin gehen, bevor ich es nämlich vergesse vor lauter Begeisterung, weil du gerade beim Vertrieb warst, ist dann diese direkt Geschichte, also diese Direktvermarktung und Reinvestieren im Produkt etc., auch dein Vertriebshack? Oder würdest du jetzt gerade im Hinblick auf all die Jahre, die du in der Hotellerie arbeitest, was sagen, was wäre sozusagen die Empfehlung an die Zuhörer, Zuschauer, was aus deren Sicht irgendwie wichtig wäre, wenn sie in Richtung Hotellerie gehen und Vertrieb machen?
Also ich habe ja Vertrieb jetzt in unterschiedlichsten Formen selbst gemacht. Also wirklich auch Cold Calls, Hardcore Sales seit 1992 irgendwie. Also über, das ist jetzt 30 Jahre komme ja sehr stark aus der Vertriebsschiene auch. Und mit Sekretärinnen einladen, dies, das, alles. Also wirklich. Und ich glaube, wenn ich das rückblickend betrachte, egal, haben sich die Zeiträume natürlich geändert, die Vorgehensweisen haben sich geändert, du hast Compliance auf einmal mit drin, du kannst nicht mehr, also. Aber das, was mich persönlich immer weitergebracht hat, war Wahrhaftigkeit. Also Wahrhaftigkeit im Vertrieb, ehrlich zu sein und nicht irgendwie was zu verkaufen, was wir nachher nicht halten können. Eine offene, authentische und transparente Kommunikation. Also Wahrhaftigkeit, das hat mir am meisten weitergeholfen, weil die Leute dann wussten, okay, das, was er sagt, das stimmt. Also da gibt es noch so ein paar alte Recken auch im Tagungsbereich, die kannst du mal anfangen. Sie haben gesagt, ja, wenn der das entschieden hat, dann hat er das entschieden. Und dann wurde, der konnte noch Handschlagmentalität machen und es hat gut funktioniert. Also ich glaube, das ist wichtig und dass nicht der Vertrieb die Position wieder dafür genutzt wird, um sich selbst zu vermarkten und sich selbst toll zu finden mit Einstecktuch und Krawatte und mit tollen Events und dies und das, sondern wirklich wahrhaftig für die Kunden da zu sein, guter Zuhörer zu sein und am Ende des Tages in der heutigen Welt mit all den Möglichkeiten, ich habe gar nicht mehr Verkäufer, sondern eher Einkaufsberater zu sein. Ja, so das glaube ich. Aber dieses Wahrhaftige stelle ich gerne an den Vordergrund. Also das wäre für mich die Nummer eins.
Und was mir auch als Bild gerade kam, ist auch, ich finde, es passt ganz gut in Ergänzung. Du hast dich immer sehr eingesetzt und hast scharf geguckt und warst da sehr stark hinterher, dass das Produkt einfach auch stimmig ist und anders ist, ne? Also, dass die Qualität stimmt und dass es auch gepaart ist mit diesem, was ich eigentlich vorhin eingangs sagte. Also Produkt war super im Sinne von, das Bett stimmt, also die wesentlichen und wichtigsten Dinge. Bett stimmt, Hygiene ist da, tolles Breakfast und aber auch ganz, ganz wichtig, eben dieses Menschelnde, dieser Service, dieser den Menschen wirklich sehen und auch, also sehen im wahrsten Sinne des Wortes, ihn Empfang zu nehmen, sehend, und ihn wirklich individuell zu begrüßen. Das fand ich schon damals irgendwie sehr geil. Also und das ist, wenn du diese Plattform hast und dich darum bemühst, finde ich, ist natürlich Wahrhaftigkeit nochmal viel kräftiger, weil wenn du irgendwie ein Produkt hast, was einfach nicht so, was irgendwie abgeranzt ist oder sich einfach nicht mehr so bemüht um dann ist Wahrhaftigkeit auch schwierig, irgendwie zu realisieren, finde ich.
Ja, also ich habe das, also ich habe immer, wenn ich gearbeitet habe, ich habe immer gern gearbeitet. Also ich habe wirklich immer gerne, bis auf die Bürokratie, die wir in unserem Land haben, also das nervt, aber ansonsten habe ich immer gerne mit Menschen für Menschen gearbeitet. Das war immer so, das fand ich großartig, das hat mir Spaß gemacht. Ich finde auch, wir haben einen so einen Begriff bei uns in der Branche, vielleicht auch in den ganzen Unternehmen, der so ein bisschen abgedroschen ist, das Thema Wertschätzung. Also wenn ich dann sehe, dass Seminare angeboten werden, sage ich, ja, ihr müsst wertschätzend zu euren Mitarbeitern sein und der GM oder der Direktor trinkt dann einmal in der Woche ein Espresso mit seinem Mitarbeiter für 15 Minuten und zeigt ihm damit Wertschätzung, dann kannst du dir nur an den Kopf hauen. Ja? Also das ist ja, Wertschätzung kommt ja ursprünglich auch aus dem Theologischen heraus, wo es darum geht, wertschätzend zeigt meine, ja, wie ich Menschen gegenüberstehe, unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit. Ja? Und ja, der hat jetzt so gut gearbeitet, jetzt haben wir dem mal einen Gutschein geschenkt. Das war wertschätzend, das finde ich total bescheuert, sowas, ja. Und was du sagst, dieses mit dem, das Produkt, ja, also mir hat ein internationaler Hotelier mal gesagt, sehr früh, der hat gesagt, 1000 little things make a good hotel, ja. Und es sind halt die Kleinigkeiten, wie oft, ich meine, in meiner Selbstständigkeit, da hätte ich auch komplett an die Wand fahren können, ich habe mein eigenes Geld investiert, ich hätte auch komplett kaputt gehen können und da ist halt schon so, dass ich mich damit identifiziere, also das heißt auch aus der Not heraus, ich sage so, ich möchte einfach ein gutes Produkt haben. Ist die Ananas richtig gut geschnitten? Ich möchte nicht ein Frühstücksbuffet, wo der Käse aufrollt. Und ich möchte nicht, dass wenn die Gäste eine halbe Stunde vor Ende des Frühstücksbuffets kommen, dass sie da nur noch halbe Platten sehen oder was weiß ich. Dann nehmt die Platten runter, macht kleinere Platten. Aber der Gast hat einen Anspruch darauf für das, was er bezahlt hat. Ja, wenn ich heute am Empfang stehe und 80 Check-ins habe, dann ist der 80. genauso freundlich zu behandeln wie der Erste. Das hat kein... Und das haben wir wirklich gut durchgearbeitet. Und das war toll. Also viele von denen, die früh mit mir angefangen haben, die kennen das alles noch. Ja. Und die sind ehrlich gesagt noch heute in anderen Hotels und in anderen Konzernen super erfolgreich. Ja.
Hyamo ist ja based on diesen 700-Prinzipien, die ich durchgelesen habe auf der Website. Jeder kann ich jedem empfehlen. Und die dann runtergehen wie Öl. Also für mich zumindest. Wie kommt die Verbindung? Also hast du selber mal, ich sag mal, dein Erlebnis
also
gehabt, oder?
Wir haben, oder sag mal so, ich glaube, dass wir ja, du siehst das ja auch in der Medizin, dass du die westliche Medizin hast und dann mit der, sag ich mal, asiatischen Medizin so ein bisschen gekoppelt wird, wo es viel auch über die Seele geht. Und wir haben halt, bei Paizo Hotel hatten wir viele Themen, wo wir auch mit Mönchen gearbeitet haben, wo wir auch vom Buddhismus her einige ja, Mechanismen oder Vorgehensweisen mit integriert haben. Also es war mir immer ein Vergnügen, das zu kombinieren. So. Wir hatten zum Beispiel eine Situation, das war ganz krass, das war wirklich krass, in einem Hotel, da hatten wir auf einmal eine Selbstmordserie. Also wir hatten erst jemanden, die waren im Behindertenzimmer, die haben sich in der ganzen Stadt ins Behindertenzimmer eingebucht, haben sich Tabletten reingeschmissen, Tüte über den Kopf zugezogen und die Mitarbeiter haben die morgens gefunden. So. Und dann das zweite war, dass einer irgendwie über die Außentreppe aufs Dach gegangen ist, gesprungen und die haben es halt klatschen gehört und die Mitarbeiter haben es gesehen, ja. Ja, und dann ist es nochmal passiert in kurzer Zeit hinterher und dann habe die heute mal angerufen und habe gesagt, hey, braucht ihr psychologische Betreuung? Wollt ihr frei machen? Sollen wir andere Teams reinstecken? Das ist mir wichtig, dass ihr da keinen Knacks kriegt und sowas. Nein. Und dann hat sie gesagt, ja, du bist doch da mit deinen Mönchen unterwegs. Und kannst du nicht mal irgendwie gucken, dass du das anders machst? Und ich dachte, ja, wir können das Hotel mal reinigen. Ja, wir können wirklich mal eine Reinigungszeremonie in dem Hotel machen. Und das ist natürlich, wenn du dann Hardcore-Investoren und Gesellschafter hast und sagst, wir reinigen das jetzt und wirklich mit tibetischen traditionellen Dingern, dann haben die dir einen Vogel gezeigt, wir können auch mit Wunderkerzen durchgehen, ist das Gleiche, das verstehen ja viele nicht. Ja. Mhm. Und dann ist der durchgegangen durch jeden Flur und ist auf dem Flur entlang gegangen und auf einmal rief der mich an und sagt, Marco, das habe ich noch nie erlebt, der hatte so eine, ja, wie heißt das, so eine Schale irgendwie, das sah aus Ton, wirklich altes tibetisches Ding und da kam auf einmal eine riesen Stichflamme voraus und da sagte der Marco, da war so viel negative Energie hier drin, eine riesen Stichflamme kam da raus und ich habe heute noch die Bilder davon und wir reden oft darüber, weil wir uns oft sehen und sagen, das irre, sagt er, das habe ich noch nie gehabt, ja. Und das haben wir dann den Teammitgliedern gezeigt und haben gesagt, und danach waren, also wir hatten keine Kranktage, die waren psychisch alle okay, die wussten, hey, he takes care of us, auch auf einem anderen Level und auf einer anderen Ebene. Mhm. Und somit hat uns das schon immer begleitet. Ich wollte auch ursprünglich mal mit denen nach Indien fahren. Ich habe auch einen indischen Mönch, mit dem ich gut arbeite, einen Hindu-Mönch. Ich habe gesagt, wenn die einmal in Indien sind und da, sage ich mal, Zug fahren, wo Hühner und alles mit drin sitzt und diese Massen an Menschen sehen, dann hat keiner mehr Angst vor 100 Check-ins. Ja? Also dann ist das alles ein bisschen in eine andere Relation gesetzt. Aber das hat dann leider aufgrund ein paar Sachen nicht geklappt. Das wollten wir immer mal machen. Und als wir jetzt dann neu gegründet haben, haben wir gesagt, was machen wir? Ich fand halt diese alten hawaiianischen Schamanen, die fand ich halt gut, diese alte hawaiianische Lehre. Also ich werde jetzt auch mal hinfahren und mal gucken, ob ich da nicht irgendeinen kriege und so eine Ausbildung machen kann. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch das kombinieren mit unserer Form der Dienstleistung, mit der Menschlichkeit und auf Basis der Huna-Prinzipien, der sieben Huna-Prinzipien. Es wird jetzt zu sehr ins Detail gehen, wenn wir die einzelnen durchgehen, kann sich jeder auf der Webseite angucken oder googeln. Aber das alles in allem gibt eine gute Kultur in unserem Unternehmen. Und ich glaube, wenn du dir heute die Zeit anguckst, wir leben in einer Zeit von Omnikrisen. Ja, die Medien tragen nicht gerade dazu bei, dass du zur Ruhe kommst. Ja, und auch die sozialen Medien sind ja ein Katalysator für wirklich negative Impulse. Und ich glaube, in instabilen Zeiten brauchst du einen stabilen Geist. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du da durchkommst. Und das werden die meisten alleine nicht schaffen. Also glaube ich, dass auch das Unternehmen einen guten Teil dazu beitragen kann, das zu machen. Ja, und wenn dann konzentrieren sich mehr auf die Aufgaben. Wenn es dann noch gelingt, weniger Bürokratie zu haben, dann sind wir relativ schnell bei der Vier-Tage-Woche, weil die unnützen Aufgaben wegfallen. Sie können sich auf die Aufgaben gut konzentrieren, die da sind, und hätten dann theoretisch 3 Tage Zeit, die Woche sich zu erholen. Ja, und wir, weil so, und das ist so ein bisschen, das kann man im abendfüllenden Programm noch ein bisschen weiter erläutern, aber das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt.
Ja,
Aber
ich
wie
mag.
gesagt, wir brauchen langsam mal ein Hotel.
Ah, okay, vielleicht ist das der kleine Aufruf.
Ja, bitte, Projekt zu Projekt, Projekt, ja.
Ich hatte nämlich auch gerade nochmal auf die Zeit geguckt. Also A, finde ich super nochmal, in instabilen Zeiten brauchen wir einen stabilen Geist, finde ich mega. Das nochmal so als kurz und knackige Form, weil da ist ganz viel dran und ich glaube, viele haben das auch noch gar nicht so, diese Chance, das Potenzial, was wir damit haben, uns darum zu kümmern, gesehen. Ich glaube, das hat auch ja sehr, also hat ja sehr viel damit zu tun, dass es wichtig ist zu gucken, wie funktioniere ich eigentlich mal, also mit Bewusstsein durchs Leben zu gehen. Ne? Also wie funktioniere ich, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, dann zu wählen? Folge ich meinem Automatismus, wie Dinge immer machen würde, oder habe ich letztendlich Möglichkeiten, es anders zu tun? Und das geht natürlich nur über Bewusstsein. Und wenn du danach schaffst, irgendwie in der Richtung einfach dann für dich zu sorgen, weil mit Bewusstsein weißt du auch, was du brauchst und was du nicht brauchst, wäre das mega, ne? Also, und das sind so Kleinigkeiten, die aber eine wahnsinnige Wirkung haben und die vielen von uns gar nicht so richtig bewusst ist, dass das aber, glaube ich, mehr denn je wichtig ist und wichtiger noch wird.
Ja, klar. Achtsamkeit spielt eine große Rolle. Achtsamkeit mit dir selbst, mit deinem Umfeld. Aber wie gesagt, das sind viele Themen und das bearbeiten wir halt dann sehr stark mit den Menschen bei uns, um auch ganzheitlich sie in der Persönlichkeit zu entwickeln.
Lieber Marco, zum Abschluss, was müsstest du, wir waren schon fast sozusagen auf der Gerade, glaube ich, aber ich will es nochmal offen formulieren. Was ist es das, was du dir wünschst? Also Projekte hast du schon gesagt, aber gibt es darüber hinaus noch etwas, was du teilen möchtest zum Abschluss, was wir noch nicht angeschnitten haben oder was du
Also ich
nochmal
wünsche mir
unterstreichen möchtest?
mehr, also für unsere Branche wünsche ich mir mehr Menschlichkeit in unserer Branche. Ich wünsche mir einfach mehr Menschlichkeit. Das ist echt, das finde ich total wichtig und dafür stehe ich auch ein. Für uns persönlich, für Hiamo, ja, wir sind jetzt lange in der Projektentwicklung. Die Immobilienpreise sind noch sehr hoch und wir haben bisher noch nichts abgeschlossen, weil wir unsere Betriebsergebnisse niemals auf dem Rücken der Mitarbeiter erwirtschaften werden. Deswegen stehen wir da jetzt noch so ein bisschen ohne Hotel da. Wir sind in vielen Objekten dran. Das wird sicherlich das eine oder andere jetzt bald kommen. Und ja, und das ist so das, wo ich sage, ich wünsche mir das für die Menschen, die bei uns arbeiten, dass wir auch wachsen, dass wir noch mehr Menschen in unsere Community reinholen können und die dann eine gute Zeit und ein gutes Leben genießen. Also das ist das Unternehmen als Mittel zum Zweck eigentlich.
Ja, schön. Ja, Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ganz zum
Ich danke
Schluss.
dir, das ist großartig, dass das so kurzfristig geklappt hat. Super.
Und nochmal eins zum Abschluss, weil das einfach so ein geiles Bild ist. A, mit deinem, ich sag mal, roten Vlies und dem geilen Bild. Wollen wir ihn noch benennen?
Brixi, an dieser Stelle, liebe Grüße an Dietmar Brixi, mein Lieblingskünstler. Ich hatte das ja gesagt, immer wenn ich den besuche, da in Mannheim in seinem Pumpenwerk und mit dem abends ein bisschen Rotwein trinke, dann artet das immer damit aus, dass ich mit einem Bild nach Hause gehe. Und das war 2015, seit 2015 habe ich das eins meiner Lieblingsbilder, das hängt bei mir im Wohnzimmer und das ist echt schön.
Ja,
Und ich mag
total
den.
schön.
Also, Dietmar, an dieser Stelle Grüße an dich.
Dann ganz, ganz lieben Dank für deine Inspiration. Ich drücke die Daumen. Ich finde es großartig, mit welchem Bewusstsein und natürlich auch based on den Erfahrungen, die du mitbringst, finde ich, ist das mehr als wertvoll und lohnenswert, dass das irgendwie wie eine Rakete aufsteigt. Und da wird bestimmt der richtige Moment kommen und das richtige Projekt.
Spread the
Insofern.
word. Okay,
Lass
super,
es dir gut
danke.
gehen, bleib gesund und munter und bis ganz bald.
Ciao.